Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt wird's 5:30. DRS 1 mit dem Regionaljournal.
Regionaljournal Basel, das sind heute oben unsere Themen. Namhafte Verstärkung für den FC Basel. Der Schili Appi wechselt auf nächste Saison von IB zum FCB. Nicht verharmlosen, aber auch nicht überreagieren. Was Basel-Stadt unternimmt, um Amokläufe an Schulen verhindern. Streng in grossen wie auch in kleinen Fällen. Steuerhinterzieher müssen in beiden Basel mit happigen Nachzahlungen rechnen. Wie einen gigantischen grauen Häuserhaufen. Die Möbelfirma Vitra präsentiert Weil am Rhein ein Gebäude von Herzog und Dömeron. Und Tramli.
Ja, Tramli auf die Warte, Tramli.
Der legendäre Tramli-Vers vom Anke Bliemli 1973. Was es sonst noch für Vers über Tramli gibt, im sechsten Teil von unserer historischen Schnitzelbank-Serie. Das Wetter, morgen hat es zuerst Hochnebel, noch hat es auf und auch die Sonne zeigt sich. Am Mikrofon Martin Jordan. Der FC Basel gibt heute einen namhaften Zuzug bekannt. Der Schili Appi wechselt auf nächste Saison mit einem 3-Jahres-Vertrag zum FCB. Der Schili Appi spielt zurzeit noch bei den Berner Young Boys und will dort bis Ende Saison noch vollen Einsatz zeigen. Der 28-jährige Mittelfeldspieler ist über die höchsten Ligen von Belgien und Frankreich in die Schweiz gekommen. 38 Mal hat der Schili Appi bis jetzt für die Nationalmannschaft von der Elfenbeinküste gespielt, unter anderem auch an der WM 2006 in Deutschland. Ich habe den FCB-Vizepräsident Bernhard Häusler gefragt, was man sich vom Schili Appi erhofft.
Ja, mit dem Schili Appi kommt eine bekannte Fußballerpersönlichkeit aus der Schweiz zum FCB und wir erhoffen uns natürlich noch mehr Qualität im Mittelfeld, eine gute Ergänzung zu den bisher schon unter Vertrag stehenden Spielern und viel Mobilität, Schnelligkeit im Mittelfeld.
Der Schili Appi ist ein Spieler für das zentrale Mittelfeld. Mit dieser Verpflichtung von ihm heisst das, dass der Antonio da Silva, der auch im zentralen Mittelfeld spielt, dass er den FCB muss verlassen?
Das heisst das damit noch nicht oder heisst das nicht, sondern es heisst jetzt einfach mal, dass der Schili Appi zum FCB kommt. Und wir wissen alle, dass wir mehr Spieler brauchen im Mittelfeld, als gerade in einem Match auf dem Platz stehen. Es braucht einige. Und wir haben immer wieder Verletzungen und so weiter. Und jetzt schauen wir genau, wie sich das weiterentwickelt und dann sehen wir das im Sommer.
Aber die Chance, dass der Antonio da Silva kann bleiben kann, die haben sich für ihn nicht wirklich verbessert.
Die haben sich nicht verbessert, die haben sich aber auch nicht verschlechtert mit dem Transfer, sondern das werden wir jetzt einfach sehen im Frühling jetzt. Und das Wichtigste ist, dass der Antonio da Silva möglichst schnell zurück auf den Platz geht und dann kann er seine Argumente auf den Platz bringen.
Dass sie den Transfer vom Schili Appi jetzt gerade bekannt machen, hat das auch noch den Effekt, dass sie den IB verunsichern im Kampf um den Titel?
Nein, der Effekt hat es nicht, oder respektive die Absicht hat es überhaupt nicht, weil den Transfer machen wir jetzt bekannt, weil wir das so mit IB abgesprochen haben. Also wenn es jetzt die Absicht gibt, dann hat IB nicht sein Verständnis erklärt, sondern im Gegenteil mehr gesagt, wir kennen es jetzt bekannt.
Sagt der Bernhard Häusler, Vizepräsident vom FC Basel, zum Transfer vom Schili Appi. Littleton, Erfurt, Winnenden. Im Ausland hat es an Schulen schon ein paar Amokläufe gegeben. Die Schweiz ist bis jetzt aber davon verschont geblieben. Für die Basler Behörden ist das aber kein Grund, sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Als erster Kanton hat Basel-Stadt für die Schulen einen Leitfaden für Bedrohungssituationen ausgeschafft. Und auch die Polizei bereitet sich auf mögliche Amokläufe vor. Bis am Donnerstag feiern Polizisten zu Übungszwecken spezielle Einsätze durch. Die Caroline Thürkauf war heute Morgen bei so einem Einsatz im Wettsteinschulhaus dabei gewesen.
Der fiktive Amoklauf, der heute Morgen geübt worden ist, war vom Täter angekündigt gewesen. Der Täter ist schon im Schulhaus drin. Die Polizisten wissen nicht, wie es drin aussieht.
Hans, wird geschossen drin?
Ja.
Wie viele Tote?
Ich habe zwei gesehen.
Zwei Tote im Ege?
Im Ege.
Wie proben wissen Sie nicht?
Nein, bin ich nicht mehr gesucht.
Anzahl Täterschaft?
Kann ich nicht sagen.
Können Sie nicht sagen?
Kann ich nicht
beurteilen. Okay. Gut.
Kontakt in Mainz. Bei dieser Übung heute Morgen hat es viele Tote und Verletzte gegeben. Vom Trottoirrand aus beobachtet der Basler Polizeikommandant Gerhard Lips seine Mitarbeiter.
Es ist schwierig, sich jetzt ein Bild zu machen, was tatsächlich ist, wenn man draußen steht. Weil drinnen läuft es ja eigentlich ab und draußen sind nur die Teams, die sich bereit machen, zum Reingehen. Und wichtig ist, dass Kommunikation stattfindet mit denen, die drinnen sind, die die Situation erleben und das schildern. Das gehört man am Funk. damit sich die draussen möglichst ein gutes Bild machen können, was tatsächlich ihnen könnte abgehen, was sie ihnen antreffen, wenn sie reinkommen.
Zentral für das Gelingen dieser Übung ist, dass die Polizisten sie auch ernst nehmen.
Der Puls geht hoch, das merken die Leute an, dass sie Gelegenheit wirklich wahrnehmen zu üben, weil sie einfach nicht wissen, ob es irgendwann den Ernstfall gibt.
Kommt dazu, dass die Polizistinnen beim Ernstfall von einem Amoklauf ganz anders funktionieren als bei normalen Einsätzen, wo sich die Blaulichtorganisationen zuerst um die Opfer kümmern.
Wenn in einem Schulhaus, in einem Objekt geschossen wird, dann geht es darum, dass man zuerst den Täter findet. Der Täter tut binden, indem er unschädlich machen und erst in der dritten Phase eigentlich dann kann, sich um die Opfer kümmern.
Dass man den Opfer erst später darf helfen, macht die Situation der Polizistinnen umso schwieriger, sagt Gerhard Lips. 80% der Basler Kantonspolizistinnen sind im letzten Jahr auf Amokläufe vorbereitet worden. Bis am Donnerstag üben sie jetzt der Ernstfall.
Man kann eigentlich nie genug üben. Die Schwierigkeit ist, dass es schwierig ist, ein Objekt überzukommen, dass es sehr viele Leute braucht, sehr viel Aufwand brauchen tut. Und von dem müssen wir froh sein, wenn wir ein, zwei Mal im Jahr so Übungen durchführen können.
Dass der Aufwand für so Übungen extrem gross ist, das sei auch der Grund, dass man den fiktiven Amoklauf jetzt während der Schulferien probt, sagt Hans-Georg Siegner, Leiterbereich Ausbildung beim Erziehungsdepartement.
Sie können nicht jedes Jahr in jedem Schulhaus solche Übungen machen. Sondern das Wissen muss bei den Lehrpersonen sein und das Wissen muss von den Leitungspersonen sein, die immer dort sind. Darum ist auch unsere Schulung ist wichtig, dass einerseits die Polizei ganz genau weiss, wie sie sich verhalten und andererseits die Lehrpersonen und die Leitungspersonen ganz genau wissen, was sie zu tun haben.
Darum hat die Polizei zusammen mit dem Erziehungsdepartement einen Leitfaden ausgeschafft, der sagt, wie sich die Lehrer und die Schüler am besten in ruhigen Situationen verhalten. Und der Leitfaden hat Pioniercharakter. Bis jetzt haben noch keine anderen Schweizer Schulen so einen Leitfaden. Die Bedrohungssituation, die Gefahr von Amokläufen sei in Basel aber nicht grösser als im Rest der Schweiz. Es gibt keine akute Gefahr. Was es aber schon gegeben hat, sind Botschaften an den WC-Wänden.
Sind es Kritzeleien im WC, wo irgendein Amoklauf androht und in allen diesen Fällen haben wir sofort kooperiert mit der Polizei und haben jeden Einzelfall beurteilt, was man machen muss. Das hat auch grosse Präventionseinsätze gegeben von der Polizei.
Der Hans-Georg Siegner vom Basler Erziehungsdepartement sagt, es geht darum, den goldenen Mittelweg zu finden. Die Augen nicht zu verschliessen vor den Entwicklungen in der Gesellschaft, aber auch nicht zu überdramatisieren. Darum werden die Basler Lehrer geschult, wie sie mit Drohungen umgehen. So, dass sie präventiv wirken, dass es gar nicht zum Ernstfall kommt. Der Leitfaden allein langt dafür nicht.
Zu den Nachrichten. Das Theater Basel macht zum zweiten Mal eine Aufführung im Römertheater Augusta Raurica. Nach Carmina Burana im September 2008 wird der Sommer im Georg Friedrich Händel seine Komposition Alexanderfest oder Die Macht der Musik aufgeführt. Zeigt wird die Produktion vom 20. bis 25. August. Regie führt der Theaterdirektor Jean Stellnon. Die Musik kommt von der Basel Sinfonietta. Der Chor steht unter der Leitung von Henrik Polus. Die Baselbieter Polizei meldet Erfolg im Kampf gegen Sprayereien. Zum einen hat die Polizei eine Serie von Sprayereien im Raum Muttens aufgeklärt. 5 Minderjährige haben gestanden, dass sie für 42 Sprayereifälle verantwortlich seien, teilt die Polizei mit. Die 14- und 15-Jährigen müssen für einen Sachschaden von 115'000 Franken aufkommen. Zum anderen hat die Baselbieter Polizei am frühen Samstagmorgen 2 Sprayer auf frischer Tat ertappt. Die beiden sind 22 und 23 Jahre alt und gerade dran gewesen, die Stützmauern von der Autobahn H18 zwischen Rheinach und Aesch zu sprayen. Bei einer Hausdurchsuchung hat die Polizei bei einem von den beiden Sprayer mehr als 50 Spraydosen beschlagnahmt. Und noch Tennis. Die Patty Schneider ist beim Turnier von Dubai schon in der ersten Runde ausgeschieden. Die Baselbieter hat gegen die Rumänin Alexandra Dulgeru in 2 Sätzen verloren. Gegen die Gleichgegner hat Patty Schneider schon vor 10 Tagen im Fed Cup den Kürzer gezogen. Als wie mehr Leute, die in Deutschland Steuern hinterzogen haben, zeigen sich jetzt bei den Steuerbehörden selber an. Mit saftigen Bussen müssen auch Steuerhinterzieher in der Schweiz rechnen. Seit Anfang Jahr verzichtet der Schweizer Staat jetzt aber auf Bussen, wenn sich Schweizer Steuerhinterzieher selber anzeigen. In den beiden Basel haben das mittlerweile schon einige Personen gemacht. Christoph Ratz. Wie viele Steuerhinterzieher sich im Kanton Basel-Stadt schon selber angezeigt haben seit dem 1. Januar, das weiss der stellvertretende Leiter von der Basler Steuerverwaltung, der Werner Stohler.
Seit Anfangsjahr, ist natürlich noch relativ kurz, sind in Basel-Stadt 7 so Selbstanzeigen eingegangen. Die werden jetzt geprüft und beurteilt. Über das Volumen können wir eigentlich noch keine Angaben machen.
Auch von der Baselbieter Steuerbehörde gibt es noch keine Informationen über die erwartete Summe von den Steuereinnahmen, die noch kommen sollen. Aber bekannt ist die Zahl der Selbstanzeigenden. Es sind bis jetzt 22. Die Steuerhinterzieher, die sich selber anzeigen, weil sie das Jahr nur mit den Nachsteuern, aber ohne Busse davon kommen, die sind nur die Spitze vom Eisberg. Im Baselbiet ist die Zahl der Fälle seit dem 2006 von gut 400 auf 600 angestiegen. Die Summe der Nachsteuern hat geschwankt. Gerade letztes Jahr hat sich der Kanton wegen einem grossen Einzelerfolg total 13 Millionen Franken an entgangenen Steuern doch noch sichern können. Der stellvertretende Leiter von der Baselbieter Steuerverwaltung, der Felix Siedler, sagt, die meisten Fälle können wir durch eigene Ermittlungen herausfinden.
Das häufigste ist natürlich schon mit dem Vorjahresvergleich. Wenn man eine Veranlagung hat, hat man auch immer das Vorjahr mindestens, wo man natürlich anschaut. Man hat eine Vermögensbewegung, Einkommensbewegung, die man anschaut. Wir haben aber auch die sogenannten Revisionen, Buchprüfungen, die man vor Ort beim Kunden abklären kann. Da kommt natürlich manchmal gerade bei Firmen, bei Selbstständigen werden das eine oder andere auch führen.
Das gelte auch für den Stadtkanton, heisst es bei der Basler Steuerverwaltung. In Basel-Stadt gibt es keine Zahlen, wie viele Hinterzieher der Kanton verwünscht hat, aber die Summe zeigt ebenfalls aufwärts. Von etwa 5 Millionen Franken im 2006 bis auf jeweils rund 10 Millionen in den letzten zwei Jahren. Besonders lohnend sind gewichtige Steuerhinterzieher, aber auch bei den kleinen Steuerbeträgen, die geschuldet werden, wo man genau anschauen. Gerade bei hartnäckigen Fällen kann die Busse dann bis 3-mal so hoch werden wie die Nachsteuern, die man auch noch zahlen muss. Das berühmte Argument, dass ein Konto oder ein kleiner Nebenverdienst vergessen bleiben sei, beurteilt der Werner Stohler so.
Wenn es jetzt so ein vergessenes Götti-Konto ist, und das glaubwürdig, wo jemand dann vielleicht gesagt hat, ich habe gar nicht gewusst und mich nicht geachtet, dass das halt bei mir besteuert wird und so, dann ist das sicher ein Fall, der an der unteren Grenze ist.
Die untere Grenze beträgt in Basel-Stadt gerade knapp 100 Franken, die beim deklarierten Einkommen dürften fehlen. Im Kanton Basel-Land wurde auch das büßt, wenn auch hier die Sachbearbeiter einen Ermessensspielraum haben.
Der Kunde hat das gerade gebracht und gesagt, ich habe die Steuererklärung schon geschickt. Oh, sieh, da habe ich noch 200 Franken irgendetwas gehabt, einmalig. Also, wo man sieht, das ist höchstens fahrlässig in dem Sinn, aber sicher nicht der Vorsatz, dass man das dann schon zurückgeblickt hat. Ich glaube, das machen alle Kantone.
Sagt der Felix Siedler von der Baselbieter Steuerverwaltung. Das heisst, beide Kantone gehen sich streng, wenn in den Ermittlungen der Verdacht aufkommt, es habe jemand nur schon fahrlässig Steuern hinterzogen.
Auf dem Gelände vom Möbelunternehmen Vitra in Weil am Rhein haben in den letzten 20 Jahren wichtige Architekten Gebäude errichtet. Jetzt landet der Vitra-Chef Rolf Fehlbaum sein neuesten Coup, der seine Liebe zur Architektur unterstreicht. In einer Woche geht auf dem Firmenareal das Vitra-Haus auf, das das Basler Architekturbüro Herzog und Dömeron entworfen hat. Karin Salm hat schon mal einen Blick reinwerfen.
Im Vitra-Haus steht das Wohnen im Zentrum. Besucher und Kundinnen sollen herausfinden, was sie genau brauchen, wie sie ihre Wohnung, ihr Haus einrichten wollen. Und dass sie da aufs Urhaus zurückgegriffen haben, von der Form her aufs Quadrat mit dem Dreieck oben drauf als Dach, sei eigentlich logisch, sagt Pierre Demeron.
Wenn man von Home redet, von Haus, von Einrichtungen, dann liegt es auf der Hand, dass man eben so einen Urtypus wählt als Grundform für den ganzen Entwurf.
Man habe nichts gegen das traditionelle Satteldach, man müsse es einfach gescheit anwenden, sagt Pierre Demeron. Und so haben er und Jacques Herzog das kompakte Urhaus genommen, es in die Länge gezogen und 12 so langgezogene Häuser ineinander reingeschachtelt und aufeinander aufgepiegen. So haben sie 3000 Quadratmeter Fläche bekommen für die Präsentation von Möbel, einer Bibliothek, einem kleinen Museumsteil und einem Kaffee.
Wir haben nicht eine grosse Hallenarchitektur machen, mit einer Flexibilität, mit mobilen Wänden, die dann kleinere Räume aussondern. Sondern wir wollten den Maßstab vom Einfamilienhaus ins Konzept einbeziehen.
Immer dort, wo die 12 langgestreckten Häuser ineinander reingeschachtelt sind, also quasi bei den Schnittstellen, gibt es unglaublich spannende Räume. zum Teil mehrgeschossige, manchmal ganz weite, manchmal ganz enge und immer wieder gibt es überraschende Blick- und Querbezüge. Das Vitra-Haus, das von außen aussieht wie ein gigantischer grauer Häuserhaufen, ist im Inneren wie ein weisses Labyrinth auf 5 Etagen. Dass wir im Vitra-Haus so richtig in die Höhe können, sei wichtig, erzählt Pierre de Meuron.
Es treibt die Leute nach oben, in die Berge, auf den Eiffelturm, damit man wieder eine Übersicht hat und man sich orientieren kann. Und das Gebäude ist das erste Gebäude, das in die Höhe geht und wo man eine Übersicht haben kann, sowohl über den Vitra-Campus wie auch über die umgebende Landschaft. Sei es die oberrheinische Tiefebene, die eine unglaubliche Weite nach Norden öffnet, sei es nach Osten der Tülliger Hügel oder nach Süden Richtung Basel.
Der skulpturale Häuserhaufen von Herzog und de Meuron ist das neue Tor zum Vitra Campus. Es ist ein Haus, das sich trotz seiner Grösse einpasst in die Landschaft. In der Nacht wirken die verglasten Stirnseiten von diesen 12 Häusern wie neugierige Augen. Am Tag sind es fantastische Ausgangspunkte. Und wer sich in diesem weissen Haus mit den überraschenden Räumen bewegt, merkt schnell, das Haus braucht Zeit.
Das Gebäude kann man sicher auch als eine Wahrnehmungsmaschine betrachten, sowohl im Inneren, dass man Möbel betrachtet, Einrichtungsgegenstände betrachtet, aber auch die in einem Raum innen und nicht in einem verschwindenden Raum, sondern in einem präsenten Raum und auch eine Wahrnehmungsmaschine in die Landschaft raus.
Mit dem Vitra-Haus von Herzog und de Meuron hat der CEO von Vitra, der Rolf Fehlbaum, ein neues architektonisches Prunkstück auf seinem Campus Zweil am Rhein. Und natürlich soll der sagenhaft verwirrende Häuserhaufen Kundinnen und Kunden zum Kaufen animieren. Aber einmal mehr beweist der Vitra-Chef, dass man Kommerz und Kultur gescheit verbinden kann. Und dass die Öffentlichkeit auf seinem Campus architektonische Qualitäten geniessen kann, auch wenn man rein gar nichts kauft.
Das Vitra-Haus in Weil am Rhein geht erst heute in einer Woche fürs Publikum auf und ist von dann an jeden Tag vom 10 Uhr morgen bis am 6 Uhr zu oben offen. Bei uns geht es jetzt weiter mit der Fasnachtserie mit der besten Schnitzelbank aus unserem Archiv. Heute dreht sich alles um Tremli. Und los geht's natürlich mit dem berühmtesten Basler Schnitzelbank überhaupt.
Tremli. 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 Tremli, 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 ja, Tremli, auf die Warte, Tremli,
ja, der Tremli-Vers vom Anke Bliemli ist sicher der berühmteste Schnitzelbank, den es in Basel gibt. Und wie in jedem guten Schnitzelbank steckt auch in dem mehr, als man auf ein erstes Losen würde meinen. Dass der Vers gerade 1973 kommt, ist sicher kein Zufall. Denn damals gibt es ganze Haufen Geschichten rund ums Tram, die mehr erzählen, als dass es an einem bisschen in Sport kommt. Aber dazu später. Jetzt zuerst ein kleiner Rückblick. In unserem Archiv taucht das Tram ein erstes Mal 1962 auf. Damals bekommen Tremler gerade eine neue Uniform, eine mit einer Tellermütze. Das inspiriert Kiebitzer zu folgendem Vers.
Jetzt habt ihr müden Tremler Fritze mit der neuen Tellermütze im Sechser Tram bereits schon Schwierigkeiten gehabt. Beim Wagenführer vorne steht eine deutsche Frau vom alten Schrot und schaut total verliebt der Tremler ständig an. Auf einmal schreit sie ganz hysterisch, kreidewiss und konsterniert. Na guck mal, jetzt hat unser Führer sich den Schnurrbart wegrasiert.
Kiebitzer 1962. Eine sensationelle Verbindung von Tram und anderen Themen gelingt der Standpauken im Jahr 1970. Anfang tut die Standpauken mit einer attraktiven Filmschauspielerin.
Es ist schade, dass Sofia, die so stramm ist, nicht in Basel wohnt und nicht ein Tram ist. ich wär doch deren Kopf vergessen, gerne mal auf die Schiene gesessen.
Was er jetzt daherkommt wie ein Zote, hat in Wirklichkeit noch eine ganz andere Dimension. Der Begriff auf die Schiene sitzen ist damals nämlich politisch und wird auch politisch verstanden. 1969 finden nämlich eine Reihe von Sit-ins auf der Tramschiene statt. Junge Leute, vom 68 her schon politisiert, demonstrieren mit ihren Tramblockaden gegen eine geplante Preiserhöhung bei der BVB. Aus diesen Tramblockaden entsteht dann erstens die POB, die progressive Organisation Basel, die mit der Zeit in der Poch aufgeht, und zweitens eine Initiative für einen Gratis-Tram, die 1972 vors Volk kommt und abgelehnt wird. Und mit deren Abstimmung sind wir bei der Fasnacht 73, also bei der Fasnacht, wo das Ankerbliemli seine berühmte Tramli-Vers macht. Und alle die Geschichten rund ums Tram, vom 68 bis dorthin, stehen eben auch hinter dem Vers. 1973 reagiert übrigens auch das Trommeli auf die Gratis-Tram-Abstimmung.
Ihr Billet bitte, ich habe keins. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Ich fahre seit deren Abstimmung gratis. Seit welcher Abstimmung? Hat die etwas gratis dran? Sie wollen doch nicht etwas sagen, Pöppi hat gestimmt, sie wollen weiterhin das Münzhäuser knübeln, während dann ein Trämmli von der Nase abfährt.
Bitte keine faulen Sprüche, das kostet Sie 10 Franken.
10 Franken? Wo kommen die hin?
In die Staatskasse.
Wie heisst ihr Beiz?
In späteren Jahren wird das Tram dann wieder weniger politisch kommentiert. So auch 1978, wo das Gläpfschi auf einen weiteren Preisaufschlag reagiert.
Wenn die Männer bei Frauen wenn Eindruck schinden, dienen sie so mit dem Auto Schlüssel zünden. So Typen lehnen wir heut glatt los stehen. Bei uns muss schon ein mit einem Tramkärtli kommen.
Das Gläpfschi 1978. Seither ist Tram noch viele Mal dran gekommen an der Fasnacht. Der Depotbrand am Wiesenplatz, der Zweier, der neben der Schiene fährt, das Kombinoproblem oder der Ausbau des Steinenbergs sind nur ein paar Stichworte dazu. Auch das letzte Jahr ist Tram wieder ein Thema. Es gibt nämlich neue Billettautomaten. Über die singt der Singvogel an der Fasnacht 09 das.
Ich habe am neuen Automat ein Billett gekauft. Und weil beim Staat heute schon fast alles online läuft, habe ich am gleichen Automat in seller Nacht, bis die Tramli gekommen ist, gerade noch die Steuererklärung gemacht.
Der Singvogel letztes Jahr mit einem Vers übers Tram. Morgen machen wir weiter mit unserer Fasnachtserie, dann wirft der Michael Lusier einen Blick aufs Thema Kirche. Und jetzt ist 3 vor 6 hier noch das Wichtigste aus der Obensendung. Der Schili Appi wechselt auf nächste Saison mit einem 3-Jahres-Vertrag zum FC Basel. Der Schili Appi spielt zurzeit bei den Berner Young Boys und wird dort noch bis Ende Saison vollen Einsatz zeigen. Der 28-jährige Mittelfeldspieler hat bis jetzt 38 Mal für die Nationalmannschaft von der Elfenbeinküste gespielt, unter anderem auch an der WM 2006 in Deutschland. Die Basler Behörden nehmen das Thema Amokläufe an Schulen ernst. Die Basler Polizei übt in diesen Tagen im Schulhaus den Ernstfall und für die Basler Lehrerinnen und Lehrer gibt es neu einen speziellen Leitfaden, wie sie sich Bedrohungen verhalten sollen. Basel Stadt hat als erster Schweizer Kanton so einen Leitfaden für Schulen ausgeschafft. Der Kanton Basel-Stadt hat letztes Jahr 10 Millionen Franken hinterzogene Steuergelder eintreiben können. Das Baselbiet hat sogar 13 Millionen nachträglich kassieren können. In den beiden Basel werden kleine wie auch grosse Steuerhinterzieher büsst. Allerdings, wer sich selber anzeigt, erspart sich seit Anfang Jahr einen Buss. Die Möglichkeit haben bis jetzt rund 30 Steuerhinterzieher genutzt. Jetzt zum Wetterbericht mit der Sabine Balmer von SF Meteo.
Morgen starten wir nochmal mit Hochnebel. Die Obergrenze ist bei etwa 1200 Meter. Er löst sich aber morgen bis spätestens am Nachmittag auf, sodass es dann überall für ein bisschen Sonne langt. Die Temperaturen liegen morgen am Morgen zwischen minus 4 Grad in der Stadt und minus 8 Grad im Oberbaselbiet. Den Tag durch steigen sie aber dann seit langem wieder mal über 0 Grad an, wenn auch nicht zu viel, die Höchstwerte bei etwa plus 1 Grad. Am Mittwoch ziehen dann aus Westen rasch Wolken auf. Es bleibt zwar der Tag durch trocken bei 2 Grad, aber die Sonne sieht man dann auch nur noch kaum. Gegen oben fängt es an regnen.
Das war die Obensendung vom Regionaljournal Basel mit Martin Jordan. In unseren freien Sendungen, morgen ab der 6:30, informieren wir Sie unter anderem über die Premiere von der Liestlermer Vorfasnachtsveranstaltung Rotstab-Gabaret.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.